Ja, ich freue mich, dass wir heute hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst zusammen feiern. Und vor allen Dingen freue ich mich, dass Gott, dass Jesus hier ist, in dessen Namen wir uns hier heute versammeln. Das Thema, um welches heute geht, ist, was siehst du? Ich blende den Beamer ein, der war bisher versteckt. Hier ist das Thema, was siehst du? Ich denke, wir alle, wir kennen dieses Phänomen. Es kann sein, dass du dich schon länger mit einer Sache beschäftigt hast, hast dich gefragt, welches Auto wäre vielleicht das nächste, was du dir kaufen solltest, welche Schuhe könnten zu dir passen oder welches neue Smartphone möchtest du dir zulegen. Und du überlegst, du fragst vielleicht Freunde, auch im Internet, machst du dich schlau und machst dir viele Gedanken drüber, was könnte zu dir passen. Und dann eines Tages kaufst du das Objekt deiner Wahl. Hast ein neues Auto, hast neue Schuhe oder auch ein neues Smartphone und plötzlich fällt dir auf, du fährst durch die Straßen und jeder hat jetzt einen VW-Bus. Oder du gehst durch die Fußgängerzone und stellst fest, jeder hat diese neuen angesagten Schuhe, die ausgerechnet du jetzt auch hast. Und die Frage ist, woran liegt das eigentlich? Woran liegt es, dass du plötzlich das siehst? Und dieses Phänomen, es ist psychologisch erklärbar, nennt sich selektive Wahrnehmung, heißt einfach, die Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, die prägen auch das, was wir sehen. Wenn du dich mit einer Sache intensiv beschäftigst und dir viele Gedanken über eine Sache gemacht hast, dann siehst du diese Sache auch. Und so ist es eben auch in diesem Beispiel mit dem Auto oder mit den Schuhen oder auch mit dem Smartphone, wenn wir uns intensiv über eine Sache Gedanken gemacht haben, dann sehen wir diese Dinge ganz besonders. Objektiv ist es so, dass über 95% aller Menschen in der Fußgängerzone natürlich nicht deine Schuhe haben. Aber ausgerechnet dieses eine Paar siehst du und alle anderen Informationen, nämlich dass eigentlich fast keiner deine Schuhe trägt, die blendest du einfach aus. Und diese Information, dass vielleicht einer ausgerechnet deine Schuhe hatte, die sind aber so in deinem Fokus, dass du dann, wenn dich danach einer fragen würde, was tragen denn die Leute heutzutage für Schuhe, sagst du, alle tragen meine Schuhe. Und auch unter diesem Thema, was siehst du, wollen wir heute unseren Text lesen und uns die Frage stellen, welchen Filter hast du auf? Und siehst du auch klar durch diesen Filter? Wir lesen unseren Text, und zwar sind wir nach wie vor im Lukas-Evangelium. Im Lukas Kapitel 13, die Verse 10 bis 21. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Lukas Kapitel 13, Verse 10 bis 21. Er lehrte aber in einer der Synagogen am Sabbat. Und siehe, da war eine Frau, die seit 18 Jahren einen Geist der Krankheit hatte. Und sie war verkrümmt und konnte sich nicht mehr aufrichten. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sprach zu ihr, Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und er legte die Hände auf sie und sie wurde sogleich wieder gerade und pries Gott. Da wurde der Synagogenvorsteher entrüstet, dass Gott, dass Jesus am Sabbat heilte. Und er ergriff das Wort und sprach zu der Volksmenge. Es sind 6 Tage, an denen man arbeiten soll. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, du Heuchler, löst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag? Und als er das sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Menge freute sich über all die herrlichen Taten, die durch ihn geschahen. Da sprach er, Wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Soweit unser Text. Ich möchte auch noch mal kurz beten, bevor wir dann in die Auslegung gehen. Ja, Vater, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben. Wir danken dir dafür, dass wir in deinem Wort lesen dürfen und wir danken auch, dass du uns deinen Geist geschenkt hast und geschickt hast, dass wir verstehen dürfen, dass wir sehen können. Ja, und Herr, wir bitten dich darum, dass du deinen Segen schenkst, dass wir auch jetzt klar sehen dürfen, dass wir sehen dürfen, was du uns sagen möchtest, ja, und dass wir auch verstehen und behalten und diesen Filter aufsetzen, den du uns geben möchtest durch dein Wort. Amen. Ja, wir haben eigentlich, wir hatten es auch schon gemerkt in der Lesung, 2 Begebenheiten bzw. 2 Geschichten vor uns. Das eine ist die Geschichte der Frau, die Jesus am Sabbat geheilt hat. Und das andere sind die 2 Gleichnisse, das Gleichnis vom Senfkorn und das Gleichnis vom Sauerteig. Und beide Abschnitte, also sowohl die Begebenheit der Heilung der Frau am Sabbat als auch das Gleichnis, wollen wir unter diesem Thema im Hintergrund beleuchten. Was siehst du? Erinnern wir uns kurz an die zeitliche und auch lokale Einordnung unserer Begebenheit, als Jesus hier in der Synagoge war. Ganz grob nochmal, wo ist Jesus eigentlich jetzt hier im Kapitel 13 von dem Lukas-Evangelium und wohin ist er unterwegs? Wir hatten uns das angesehen, schon auch in einer der letzten Predigten. Seit Kapitel 9, 51 ist Jesus unterwegs von Galiläa Richtung Jerusalem. Jetzt mit dem Pointer, wir sehen, hier oben ist Galiläa in diesem Gebiet und er ist unterwegs Richtung Jerusalem. Es ist hier. In Kapitel 9, 51 hatten wir gelesen, es geschah aber, als sich die Tage seines Heimgangs erfüllten und er sein Angesicht Richtung Jerusalem richtete, um dorthin zu reisen. Also dorthin war er gerade unterwegs. Jesus war also mit seinen Jüngern unterwegs. Er war nicht alleine. Und Lukas schildert uns in seinem Evangelium Schritt für Schritt die einzelnen Stationen dieser Wanderung von Jesus, wo er überall unterwegs war. Und auf diesem Weg, das ist ein langer Marsch gewesen, hatte er sehr viel Zeit, seinen Jüngern etwas zu erklären und sie zu lehren. Und er lehrte sie, was für sie wichtig sein würde, was sie sehen und erkennen, was sie behalten sollten, wenn er nicht mehr sichtbar unter ihnen sein würde. Wenn die Jünger dann die ersten Führer unter den Christen sein würden, wenn er in den Himmel fahren würde. Und die Frage ist, was sollten sie sich merken? Was ist das, was für sie wichtig ist, was Jesus ihnen weitergeben möchte? Was sollten sie verinnerlichen? Und was sollten sie verstanden haben, wenn er nicht mehr sichtbar da ist? Und wir sehen, dass es relativ viel ist, von Kapitel 9, 51 bis zum Kapitel 19, 44. Es sind fast 10 Kapitel. Kapitel 19, 44 ist eine Begebenheit, da Jesus nach Jerusalem einzieht. Also 10 Kapitel, in denen Jesus lehrt. Also eine Menge, die es gibt, eine Menge, was es gibt, was die Jünger verstehen sollten. Und somit gibt es also auch relativ viel, was Jesus uns sagen möchte, was wir verstehen sollten. Und bisher hatten wir in den letzten Betrachtungen ab Kapitel 9, 51 bis zu dem Kapitel 13, in dem wir jetzt sehen, dass Jesus ihnen gesagt hatte, was bedeutet es eigentlich, was wahre Jüngerschaft ist? Also was heißt es für euch als Jünger, auch meine Jünger zu sein, hatten wir uns angeschaut. dann hat er ihnen erklärt, was heißt es zu beten? Wie funktioniert Gebet? Was heißt es eigentlich? Und er hat ihnen erklärt, dass es auch böse Geister gibt. Er hat ihnen erklärt, wie ihnen zu begegnen ist und wer die schlussendliche Macht über diese Geister hat. In Kapitel 11, 20 hatten wir das gesehen, da sagt er, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Und wir haben uns auch den Segen und den Fluch angeschaut, den Jesus den Menschen vorlegt. Da sagt er in Kapitel 11, 28, er besprach, glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und bewahren. Auf die Frage hin, wer denn glückselig sei. Glückselig sind die, welche Gottes Wort hören und bewahren. Und Kapitel 12, 9, auch den Fluch, den er ihnen vorlegt, sagt, wer mich aber verleugnet hat vor dem Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Soweit also die Einordnung, die zeitliche Einordnung, auch die lokale Einordnung, wo Jesus gerade ist. Und unsere Begebenheit heute findet wo statt? Das haben wir im ersten Vers gelesen. Jesus lehrt in der Regel wo? In Synagogen. Also Synagogen sind nichts anderes als Versammlungen oder Lehrstätten von jüdischen Gemeinden, wo sich die Menschen treffen und belehrt werden bzw. lehren. Also Jesus ist dort in dieser Synagoge und hat seine Zuhörer um sich. Und unter diesen Zuhörern nun ist auch eine Frau. Wir lesen es hier und siehe in Vers 11, da war eine Frau. Und wir können davon ausgehen, dass diese Frau nicht sofort sichtbar gewesen war. Denn wir lesen, diese Frau, die war verkrümmt. Hier ist ein Gemälde, wie sie ausgesehen haben könnte. Diese Frau, die war seit 18 Jahren verkrümmt und konnte nicht mehr aufrecht gehen. Sie war wahrscheinlich so gebeugt, dass sie keinem in die Augen schauen konnte. Auch ihr, auch selbst wenn jemand den Mut gehabt hätte, ihr in die Augen zu schauen, konnte ihr nicht in die Augen schauen, weil sie so verkrümmt war. Sie war ein Mensch, der gebückt und gedemütigt war. Und sie fand sich inmitten der Zuhörer. Wir können uns fragen, was für ein Leben ist das, welches diese Frau über diese Zeit, über diese 18 Jahre gelebt haben muss. Sie hat wahrscheinlich das Gespött und das Gekicher, auch das Gelächter der Menschen um sie herum erleben müssen. Auch zur damaligen Zeit haben die Leute geglaubt, dass Menschen, die so eine Krankheit mit sich herumtragen mussten, entweder selbst schwer gesündigt haben oder vielleicht deren Eltern so sündigten, dass sie so eine Strafe ertragen musste. Sie hatte wahrscheinlich auch keine Aussicht auf ärztliche Behandlung. Da war nicht viel Hoffnung, was noch kommen könnte in ihrem Leben. Und sie ist nun in dieser Gegenwart dessen, der von sich selbst sagt, ich bin das Leben. Sie ist nun dort in dieser Synagoge zugegen, wo Jesus lehrt. In der Gegenwart dessen, wo geglaubt werden kann, wo auch Gehorsam geleistet werden kann und wo Heilung möglich ist. Sie ist in der Gegenwart des fleischgewordenen Wortes Gottes, des lebendigen Sohnes Gottes, in der Gegenwart von Jesus Christus. Und Jesus nun sieht sie in der Menge. Und die Frage ist, was sieht er und was tut er? Und was er macht ist, er ruft sie. Wir lesen auch noch in Vers 12. Als nun Jesus sie sah, rief er sie zu sich. Jesus sieht diese Frau, diese verkrüppelte, gekrümmte Frau und er ruft sie zu sich. Und dieser Ruf, der ergeht, und ohne jede weitere Vermittlung erfolgt die gehorsame Tat dieser Frau. Die Antwort der Frau ist nicht ein gesprochenes Bekenntnis des Glaubens an Jesus, dass sie sagen würde, ja, ich glaube dir, dass du mich heilen könntest, sondern es ist nur das gehorsame Tun. Die Frau kommt zu Jesus. Sie ist von ihm gerufen und kommt zu Jesus. Auf seinen Ruf hin geht sie zu ihm. Und nun spricht Jesus, der Christus, der die Vollmacht hat, zu rufen, aber nicht nur allein das, der auch die Vollmacht hat, Leben zu schenken und Vollmacht hat, zu heilen. Und in diesem Moment größter Gnade und Barmherzigkeit spricht Jesus zu der Frau: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Was ein Moment in diesem Leben dieser Frau, steht Jesus vor ihr, der Leben schenken kann, und sagt: Frau, du bist erlöst von deiner Krankheit. Und dass dies nicht nur ein gesprochenes Wort ist, sondern dass es sofort auch Realität wird, sehen wir, steht es weiter, und Jesus legte ihr die Hände auf. Und sie wurde sogleich wieder gerade. Sie konnte aufrecht stehen. Sie hatte die Würde wiederbekommen. Und was tat sie? Sie pries Gott. Wenn wir uns diese Geschichte vor Augen führen, dann sehen wir diese unbedingte und auch unvermittelt und auch unbegründbare Autorität von Jesus wird in dieser Begegnung bezeugt. Dass Jesus der Christus ist, gibt ihm Vollmacht zu rufen und sein Gehorsam auch zu fordern, dass die Frau kommen soll. Jesus ruft hier nicht als Lehrer oder als Vorbild, sondern er ruft als derjenige, der er ist, als der Sohn Gottes, als der Christus. Und so wird in diesem kurzen Text, in diesem kurzen Abschnitt, wird auch sein Anspruch auf uns Menschen, auf diese Frau, wird deutlich. Er ruft sie zu sich, sie kommt. Es ist sonst nichts. Es fällt kein Lob auf die Frau, auf ihren Gehorsam, dass sie zu ihm gekommen ist. Der Blick soll auch nicht auf sie fallen. Es ist nicht mal ihr Name hier genannt. Der Blick in dieser Begebenheit, der fällt alleine auf denjenigen, der ruft. Und auf seine Vollmacht. Auch hier ist nicht ein Weg zum Glauben gewiesen, sondern es ist nur ein Weg vorhanden, der zum Glauben führt. Und dieser Weg, der uns hier gezeigt wird, ist der Weg des direkten und absoluten Gehorsams gegenüber dem Ruf Jesu Christi. Und wir sehen hier, sie ist nicht nur gerufen zu ihm, sondern sie ist auch gerufen, herauszutreten. Sie soll heraustreten aus der Menge. Es war eine größere Versammlung, können wir uns vorstellen. Und sie war dort und Jesus ruft sie zu sich. Er ruft sie heraus aus der Menge, heraus aus ihrer auch bisherigen Existenz. Sie soll nun existieren im strengen Sinne des Wortes. Existieren, aus etwas herausgehen, in dem sie bisher war. Aus den relativen Sicherungen des Lebens. Sie hatte nicht mehr viel Hoffnung, aber trotzdem, es war auch ein gewisses Risiko, herauszugehen, überhaupt erstmal dort zu sein. Aber in Wahrheit, es ist kein Risiko, herauszugehen aus den relativen Sicherungen des Lebens. Auf den Ruf Jesu zu vertrauen und ihm hinterherzugehen. In Wahrheit ist es die absolute Sicherheit und die absolute Geborgenheit der Gemeinschaft in Jesus. Es gibt hier auch kein allgemeines Gesetz. Vielmehr ist dieser Ruf, dass Jesus herausruft aus diesen Sicherungen, auch in denen wir uns immer wieder befinden, das komplette Gegenteil von aller Gesetzlichkeit. Es gibt hier nichts anderes als alleine die Bindung an Jesus Christus selbst, an seine Person, weil er ruft. Es ist im Prinzip nichts anderes als die Durchbrechung von jeglicher Programmatik. Es ist auch die Durchbrechung von jeder Gesetzlichkeit. Es gibt nichts an einer Idealität, dass man sagen könnte, es ist ideal, wenn ich diesem Ideal folge, handle ich richtig, sondern es ist alleine die Bindung an die Person von Jesus Christus. Und wir sehen auch hier, dass es gleichzeitig gnädiger Ruf und gnädiges, barmherziges Gebot in einem ist. Jesus ruft, die Frau gehorcht. Hier sehen wir in diesem Moment, es ist Gnade und Gebot in einem. Der Ruf und der Gehorsam. Und wie groß muss die Freude dieser Frau gewesen sein? 18 Jahre gebeugt, 18 Jahre ein Leben geführt, wo man nur auf den Boden schauen konnte, nicht aufrecht stehen. Was ein Jubel über ein solch großes Wunder. Was muss diese Frau in diesem Moment erlebt haben? Sie war erlöst von ihrer Krankheit. Sie konnte endlich ein Leben führen, ein aufrechtes Leben, ein Leben, was ihr eine neue Würde schenkte. Sie durfte heraustreten aus dieser alten Existenz und nun aufrecht gehen und Gott preisen. Und diese Geschichte, diese Aufrichtung hat auch für mich persönlich eine ganz besondere Bedeutung, denn mein eigener Name, also Jochen, heißt im Hebräischen, also ist die Kurzform von Joachim und heißt auch Gott richtet auf. Und wenn ich so eine Geschichte hier lese, dann ist es einfach dieser Jubel auch zu wissen und es selbst erfahren zu können. Gott richtet auf. Es ist diese gnädige und barmherzige Tat von Jesus. Er ruft und er richtet auf, in welcher Situation wir auch uns immer befinden. Und nach solch einem Wunder würden wir doch eigentlich erwarten, dass alle, die hier in dieser Versammlung zugegen sind, dass sie mitjubeln, sich mitfreuen mit dieser Frau. Dass sie sagen, wow, was Jesus hier getan hat, irre. Aber es gibt einen, und zwar ist es der Chef von dem ganzen Haus, wird hier als der Synagogenvorsteher bezeichnet. Der empfindet diese Freude nicht. Der freut sich nicht mit der Frau. Vielmehr hat er andere Empfindungen in sich. Und zwar, hier steht, er ist entrüstet. Statt Jubel, Freude und Gotteslob ist dieser Mensch entrüstet und erhebt das Wort und spricht zu den umstehenden Menschen und zu dem Volk. Er sagt, 6 Tage sind es, an denen soll man arbeiten. An diesen kommt und lasst euch heilen und nicht am Sabbattag. Das ist die Ansprache des Synagogenvorstehers auf dieses Wunder hin. Und Jesus, ohne irgendwelche großen Vorreden, gibt nun die Antwort. Und die Antwort ist auch eine ziemlich direkte. Nicht, sehr geehrter Synagogenvorsteher, sondern du Heuchler. Wir können uns das Gesicht vorstellen von dem Chef dieses Hauses. Ich meine, Jesus war hier in dem Sinn Gastprediger. Und er sagt ihm direkt ins Gesicht, du Heuchler. Und bevor der Synagogenvorsteher wiederum antworten konnte, gibt Jesus ihm aber die Antwort darauf. Warum bist du ein Heuchler? Und er sagt ihm, erlöst nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe und führt ihn zur Tränke? Diese aber, eine Tochter Abrahams, siehe, schau hin, schon 18 Jahre gebunden. Hier, sollte diese nicht von dieser Bindung gelöst werden? Jesus sagt ihm, daran bist du ein Heuchler, also einer, der nicht das tut, was er sagt, der nicht aufrichtig lebt. Daran bist du ein Heuchler, dass du deinen eigenen Ochsen und deinen eigenen Esel, die bindest du los. Weil, warum? Ja, du hast Mitleid mit denen. Du wüsstest, am Sabbat haben die genauso Durst. Am Sabbat haben auch deine Tiere Hunger und du musst ihnen irgendwie ein Futter geben. Und du weißt, würdest du es nicht tun, würden sie leiden. Und du hast Erbarmen mit ihnen und gibst ihnen das, was sie brauchen. Aber dieser Frau, die seit 18 Jahren leidet, da hast du kein Erbarmen? Eine Tochter Abrahams? Du Heuchler. Und dieses Argument, es besticht in seiner Klarheit und auch in seiner praktischen Anschaulichkeit. Da gibt es keine große Widerrede. Da gibt es nichts anderes als Schweigen für diesen Synagogenvorsteher. Und auch alle anderen, die gegen Jesus waren, mussten auch schweigen. Und statt der Zornesröte, vorher war er noch entrüstet, können wir uns gut vorstellen, dass viel eher jetzt eine Schamesröte in sein Gesicht gestiegen ist. Aber das Volk, lesen wir in Vers 17, das Volk freute sich über all diese herrlichen Taten, die durch Jesus geschahen. Soweit diese Begebenheit. Zu Anfang, das war der Hintergrund, haben wir gesagt, wollen wir uns diese Geschichte anschauen unter der Fragestellung, was siehst du? Und auch hier die Frage, was siehst du, beziehungsweise durch welchen Filter siehst du? Wie siehst du die Situation und wie bewertest du Situationen? Nun, wir haben gesehen, der Synagogenvorsteher, der hat auch gesehen. Aber was hat er gesehen? Das Einzige, was der Synagogenvorsteher, dieser Chef des Hauses, vor Augen hatte, war das Gesetz, nichts anderes. Er hat nur das Gesetz, was er vor Augen hatte, gesehen und alle Situationen, egal wie herrlich oder wunderbar sie gewesen sind, nur durch die Brille des auch natürlich durch ihn persönlich interpretierten Gesetzes verstanden. Selbst im Angesicht dieses Wunder, dass Jesus diese verkrüppelte Frau geheilt hat, hat er keine wirkliche Freude empfinden können, keine Barmherzigkeit. Er hatte nur das Gesetz vor Augen, keine Gnade, kein Mitgefühl, keine Barmherzigkeit, nichts dergleichen. Ganz anders bei Jesus. Was hat Jesus gesehen, als er diese Frau sah? Und die Antwort finden wir in Vers 16. Da sagt Jesus, diese aber, eine Tochter Abrahams, eine Tochter Abrahams. Das hat Jesus gesehen, als er diese Frau gesehen hat. Er sagt, diese, eine Tochter Abrahams, was heißt das? Er sagt, diese Frau ist eine Miterbin des Segensbundes von Abraham. Es ist eine Miterbin von allen Verheißungen, die Gott Abraham gegeben hat. Diese Frau, so verkrüppelt sie auch sein mag, sie ist eine Miterbin. Und er sagt so allen Männern, die hier mit in dieser Synagoge sind, und er sagt es auch uns heute in unserer Gemeinde, sagt, diese gläubigen Frauen, auch in eurer Mitte, sie sind Miterben der Verheißungen Gottes. Auch sie sind die Sanftmütigen, die das Land erben werden. Auch sie sind die Gerechten, die wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters leuchten werden. Das sind diese Verheißungen, wir lesen es in Matthäus 5,5. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und Matthäus 11,43, dann werden die Gerechten leuchten, wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Und auch sie zählt dazu. Auch sie, diese Frau, ist eine, die Miterbin ist. Und auch sie zählt zu diesen Gerechten. Und es ist auch die Frage an uns. Was siehst du, wenn du deine Frau oder deine Ehefrau siehst? Was siehst du, wenn du eine Schwester in der Gemeinde siehst? Sehen wir, wie Jesus die Frau in der Synagoge gesehen hat? Sehen wir unsere Schwestern und auch unsere Frauen als Miterbinnen, als Erbinnen des glorreichen Königs? Ich glaube, dass unsere Beziehungen auch untereinander sich dramatisch ändern würden, wenn wir durch diesen Filter, wie Jesus sieht, sehen würden. Ich glaube, es kann gut sein, dass wir eines Tages rückschauend erstaunt sein werden, wie wenig wertschätzend wir uns gegenseitig auf dem Weg auch zu dieser Herrlichkeit behandelt haben. Ehre und Respekt, das ist das, was Jesus hier dieser Frau entgegenbringt. Es sollte auch Ehrerbietung in unseren Beziehungen zueinander zwischen Männern und Frauen sollte zu sehen sein. Und wie viel Freude, so wie diese Freude am Schluss, als die Menge gejubelt hat, wie viel Freude würde auch in unseren Häusern einziehen, wenn diese Ehre uns gegenseitig zuteil werden würde. Wenn diese Ehre auch reichlich zu sehen wäre. Und ich glaube auch, dass in dem Maß, in dem wir lernen, durch diesen Filter zu schauen, durch diesen Filter des Wortes Gottes und einander so begegnen, dann werden unsere Häuser von dieser Ehrerbietung erfüllt sein. Als Töchter und Söhne Abrahams, das gilt für beide Seiten, als Erben der Verheißung Gottes, die wir miteinander auch ausersehen sind für diese unaussprechliche Herrlichkeit, für diese Freude. Und in dem gleichen Zusammenhang, was sehen wir, wollen wir uns auch zum Schluss noch die beiden Gleichnisse vom Senfkorn und vom Sauerteig anschauen. Auch hier wiederum die Frage, was siehst du, wenn du an das Reich Gottes denkst? Wir lesen nochmal die Verse 18 bis 21. Da sprach er, wem ist das Reich Gottes gleich und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und in seinen Garten warf. Und es wuchs und wurde zu einem großen Baum. Und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Scheffel Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Wir schauen uns mal an, wie groß ein Senfkorn ist. Ist klein. Ein Senfkorn ist ein ziemlich kleines Korn. Kaum größer als ein Pfefferkorn. Es ist winzig. Und was Jesus hier sagt, ist, das Reich der Himmel, wie soll ich es vergleichen? Am Anfang ist es so unscheinbar, so winzig, so als wäre es nichts wie dieses kleine Senfkorn. Aber in diesem Senfkorn, in diesem winzigen Teil, da steckt alles drin, was es braucht, um zum großen Baum zu werden. Und die Frage ist, was will uns Jesus hier mit diesem Gleichnis sagen? Was sollen wir verstehen? Was sollen wir sehen? Was sollen wir erkennen? Nun, die Jünger, müssen wir wissen, standen hier ziemlich am Anfang von allem, was in Bezug auf die Entwicklung des Evangeliums betrifft. Auf diesen Entwicklungsprozess von dem Reich Gottes. Und es schien klein und unbedeutend. Wir haben gelesen, sie waren mit Jesus unterwegs von Galiläa nach Jerusalem. Es war eine kleine Gruppe von Menschen und er spricht hier vom Reich Gottes. Was soll das sein, dieses Reich Gottes? Die Jünger konnten sich wahrscheinlich sehr gut vorstellen, was ein Reich ist. Sie lebten im römischen Reich, in der römischen Besatzung. Und da wussten sie, was ein Reich ist. Da waren mächtige Herrscher, es waren Landesgrenzen, es gab Hauptstädte. Damit war klar, was ist ein Reich. Aber was ist das Reich Gottes überhaupt? Was ist das? Und er sagt ihnen hier, das Reich Gottes ist, hier die Definition, ist die Herrschaft Gottes und die Ausübung seiner königlichen Autorität. Das ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes und die Ausübung seiner königlichen Autorität. Und es ist eben nicht ein Reich mit Landesgrenzen und einer Hauptstadt. Es ist ein geistliches Reich, kein sichtbares, was wir mit unseren Augen, mit unseren sichtbaren Augen sehen können. Es ist ein Reich nicht von dieser Welt. Und wann immer sich Menschen, ob es Männer, Frauen, Mädchen, Jungs sind, sich diese Herrschaft Gottes unterstellen, dann beginnt dieses Reich Gottes in diesem Leben von diesen Menschen sichtbar zu werden. Wer auch immer sein Leben der Herrschaft Gottes anvertraut, wer immer sein Leben Gott übergibt, der darf erleben, dass Gott regiert in seinem Leben, dass das Königreich Gottes angekommen ist. Es ist da. Es ist am Anfang klein und unscheinbar, aber es ist da. Und nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist, bei der Himmelfahrt, waren es wahrscheinlich gerade mal 1000 Menschen, die diesem Evangelium oder diesem Christus, dieser Botschaft folgten. Heute aber, weltweit gesehen, sind es Millionen. Und die Jünger durften in diesen Tagen bezeugen, wie das Reich Gottes in der Größe eines Senfkorns aussah. Tote wurden auferweckt, das haben sie mitbezeugen dürfen. Kranke wurden geheilt, haben wir gerade auch die Begebenheit gelesen, wie er die verkrüppelte Frau geheilt hat. Sünden wurden vergeben. Es war der Anfang. Es war am Anfang dieses kleine Senfkorn. Und diesen Anfang eben vergleicht Jesus mit dem Senfkorn. Und auch gleichzeitig mit ein wenig Sauerteig. Bei dem Sauerteig, kommen wir gleich dazu, ist es auch so, dass es nicht nur größenmäßig nach außen wächst, sondern auch innerhalb von einem Menschen, dass der ganze Mensch durchsäuert werden kann. Dass das Reich Gottes in dem Menschen mehr und mehr Gestalt annimmt. Und zu diesem Gleichnis habe ich eine sehr schöne Beschreibung gefunden von J.C. Reilly, der hat dazu geschrieben, das möchte ich vorlesen. Die Anfänge des Evangeliums waren außerordentlich klein. Sie waren wie Senfkörner, die in einen Garten geworfen wurden. Es war eine Religion, die zuerst so verwundbar, so hilflos und so kraftlos erschien, dass sie kaum lebensfähig war. Ihr erster Gründer war einer, der arm in der Welt war und sein Leben am Kreuz wie ein Krimineller beenden musste. Die ersten Anhänger dieser Religion war eine kleine Gruppe, deren Zahl nicht mehr als 1000 gewesen sein wird, als Jesus diese Welt verließ. Ihre ersten Prediger waren Fischer und Zöllner, die meisten von ihnen ungebildet. Ihre Anfänge nahmen diese Religion in verachteten Ecken, der Erde, in einer Region, die Judäa genannt wird, einer kleinen Nebenprovinz des großen römischen Reichs. Ihre erste Lehre war überaus dazu geeignet, die Feindschaft des natürlichen Herzens hervorzurufen. Christus gekreuzigt, ein Stolperstein für die Juden, ein Ärgernis für die Griechen. Nach den ersten Aktionen dieser Religion wurden deren Freunde verfolgt. Pharisäer, Sadduzäer, Juden, Griechen, Götzenverehrer, getäuschte Philosophen, alle waren sich einig, dass diese Christen zu hassen seien. Überall erfuhr diese Religion Widerstand. Dies sind keine leeren Behauptungen. Das sind einfache historische Fakten, die niemand verleugnen kann. Wenn es jemals eine Religion gegeben hat, die zu Beginn ein kleines Senfkorn gewesen ist, dann die Religion des Evangeliums. So die Einordnung von Riley zu, wie waren die Anfänge hier auch dieses Evangeliums. Wir sehen, wie klein auch immer die Anfänge der Ausbreitung des Evangeliums gewesen sind, das Reich Gottes wird wachsen. Es wird wachsen bis zu seiner ganzen Größe und auch bis zu seiner schlussendlichen Erfüllung beim zweiten Wiederkommen unseres Herrn Jesus Christus. Es gibt keine Macht oder auch keine Gewalt auf Erden. Es gibt keinen Herrscher, der dieses Wachstum unterbinden könnte. Auch wenn es klein erscheint, es wird wachsen. Es gibt keine Skeptiker oder Atheisten, die das Wachstum aufhalten könnten. Satan selbst ist nicht in der Lage, dieses Wachstum aufzuhalten. Keiner kann das Reich Gottes stoppen. Keiner kann es davon abhalten, dass es dorthin kommt, wo er es haben möchte. Das Reich Gottes wird weiter wachsen. Aber nicht nur zahlenmäßig, nicht nur in der Größe, sondern genauso wie der Sauerteig hier in diesem Beispiel das ganze Mehl durchsäuert, so werden auch Gläubige innerlich wachsen. Der Sauerteig hier ist die Herrschaft Gottes und wird das ganze Wesen, das ganze Leben eines Menschen, der ihm die Herrschaft übergeben hat, durchsäuern. Das Reich wächst also auch in uns selbst, in unseren Herzen, die wir an Gott glauben, und wird weiter wachsen bis zum Kommen des Herrn. Und auch hier wieder diese Frage an uns: Was siehst du? Hattest du schon eine Situation, wo du sagst, wow, da war ich so niedergeschlagen, da war ich so entmutigt, auch mit meinem eigenen Wachstum, wenn ich auf mein eigenes Leben geblickt habe, statt auf Christus? Da hast du dir gewünscht, schon viel weiter zu sein oder dachtest, du hättest Lektionen schon eigentlich verinnerlicht und stellst fest, wow, ich bin doch noch bei weitem nicht dort und frustriert, dass du mit Rückschlägen zu kämpfen hast und eigentlich nicht da bist, wo du gerne wärst. Und auch hier die Frage, durch welchen Filter blickst du auf solche Situationen, wenn sie in deinem Leben auftauchen? Blickst du durch diese niedergeschlagenen Augen der eigenen Zweifel oder durch die Brille, durch diesen Filter des Wortes Gottes? Er sagt uns hier auch in diesem Gleichnis, er ist nicht am Ende. Gott lässt uns wachsen. Er baut sein Reich äußerlich und zahlenmäßig, aber auch innerlich an seinen Kindern. Er wird weiter an uns arbeiten. Daher wollen wir auch abschließend bedenken, auch wenn das Wachstum manchmal um uns herum, wenn es gering und unbedeutend erscheint, auch wenn unser eigener Glauben manchmal klein erscheint, wir denken, eigentlich sollte es doch schon viel größer sein, wenn unser Dienst auch uns unbedeutend vorkommt, also dürfen wir doch eines wissen und das wollen wir nicht vergessen. Wenn Jesus dich und mich gerufen hat, wenn er uns herausgerufen hat aus unserer alten Existenz und wir sind seinem Ruf gefolgt, wir sind gehorsam gewesen auf seinen Ruf hin, dann dürfen wir auch wissen, Gott heilt und Gott errettet. Und dann werden wir auch wachsen und schlussendlich verherrlicht werden. Wir müssen lernen, Christus zu vertrauen und unsere Mitmenschen, unsere Brüder, unsere Schwestern und auch unser Wachstum auf das Reich Gottes eben durch diesen Filter, durch das Wort Gottes zu sehen. Und eins dabei dürfen wir immer im Kopf behalten. Das ist unsere Botschaft, dass wir wissen, Jesus siegt, er ist der Christus. Und das ist die Botschaft, die wir auch in die Welt hinaustragen dürfen. Amen.